der Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Wolfgang Kühnelt und bei mir heute Itchy Pets und Io Tondolo. Die zwei sind mittlerweile in Trahütten beheimatet, aber ihre Wurzeln sind unterschiedlich. Itchy hat in Norddeutschland studiert Künste im Sozialen und absolvierte Fortbildungen in Körperpsychotherapie, Gruppendynamik und psychologischer Beratung. Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch recherchiert habe, im Übrigen bitte. Und Io Tondolo studierte abstrakte Malerei und Restaurierung. Neben der langjährigen Erfahrung im Bereich Tanztheater und Performance wurde Io durch seine Großmutter als Koch ausgebildet. Kulturelle Projekte der beiden gibt es, wenn ich richtig liege, seit 2005. In Hamburg habt ihr begonnen gemeinsam, wenn das stimmt, und seid über Berlin, Bulgarien nach Wien und seit so 2020, 21, hier sind die Quellen nicht ganz eindeutig, seid ihr in Trahütten. Ist das alles soweit korrekt gewesen?
Fast.
Was hat nicht gestimmt?
Also wir machen gemeinsame Projekte seit 2016 und davor individuell über diese verschiedenen Stationen unabhängig voneinander.
Okay, na, das ist ja schon ein Unterschied, okay.
Ja, wir haben das so zusammengefasst sozusagen, weil wir auch unsere Projekte miteinander sehr stark verweben und ein gemeinsames Archiv aufbauen gerade. Und das ist sonst ein bisschen schwierig oder auch nicht sinnvoll, das so zu trennen, weil unsere künstlerischen Projekte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wichtig sind für das, was wir jetzt machen.
Und bei euch kann man, glaube ich, behaupten, gehen Leben und Werk ein bisschen ineinander über, hätte ich so den Eindruck. Das heißt, ihr lebt und arbeitet eben in Trahütten und habt die Casa Tondolo begründet. Erzählt einmal, was hat euch denn überhaupt in diesen schönen Winkel der Steiermark verschlagen und was macht ihr da so? Wer immer damit beginnen will, vielleicht Tondolo, weil die Villa heißt ja schon so.
Also da muss ich jetzt auch nochmal nachhaken. Ja. Da haben sich die Ereignisse mit den Recherchen, glaube ich, überschnitten. Es hat so angefangen, wir sind über das Projekt Merkur Campus nach Graz gekommen, haben hier 3 Jahre gearbeitet an dem Projekt und sind erst von Wien nach Graz gependelt und dann haben wir gemerkt, wie das Projekt immer größer wurde, dass sich das nicht ausgeht und wir unseren Hauptwohnsitz sozusagen nach Graz verlegen müssen. Okay. Und sind dann eher nur mehr so ab und an nach Wien gependelt und haben dann unsere Zelte aber in Wien abgebrochen und hatten vor, eventuell nach dem Projekt Merkur Campus etliche Zeit ins Ausland zu gehen. Und dann kam aus meiner Familie die Frage, weil das Haus in Trahütten stand zum Verkauf. Das ist das Haus meiner Großmutter, eine ehemalige Frühstückspension. Und ob das nicht nochmal jemand aus der Familie haben möchte. Und dann haben wir uns überlegt, grundsätzlich brauchen wir, wenn Graz jetzt auch vorbei ist, dass wir brauchen einen Ort, an dem wir unsere Homebase haben, sozusagen, von der aus wir dann auch in die Welt hinaus können. Und dann haben wir uns da Ende 2019 entschieden dafür, das zu übernehmen. Und dann kam die Pandemie und dann war das ganz anders als geplant, weil wir konnten dann nicht weg und haben dann da sind dann da dahin und haben uns da mal darauf eingestellt, da mal längere Zeit zu bleiben, was so gar in der Form erstmal gar nicht so geplant war. Und dann haben wir haben wir erstmal einen Titel gesucht und geschaut, was können wir damit machen, einen Namen für das Projekt und so kamen wir dann irgendwo auf Casa Tondolo, wobei wir dahingehend jetzt über die Erfahrungen der letzten 3 Jahre uns einen neuen Fokus oder den Fokus gefunden haben, den wir jetzt dort umsetzen wollen. Und da gebe ich vielleicht weiter an den Itchy, der den aktuellen Stand des Projekts in Trahütten vielleicht weiter ausführt.
Ja, das Haus in Trahütten hieß ganz früher Villa Therese. Und war eine Mietvilla vom Alpenhotel Korczak. Und zu der damaligen Zeit, 1905 bis irgendwann, war Drahütten ein bisschen größeres touristisches Zentrum, wenn man das so sagen kann, auch mit vielen KünstlerInnen, MusikerInnen, die dort verweilten. Und wir haben dann viel recherchiert, nachdem wir da länger gewohnt haben, was da so passiert ist, und haben uns gedacht, irgendwie möchte die Therese wieder ein bisschen zurück, und gleichzeitig ist es für uns wichtig gewesen zu schauen, was wollen wir mit diesem Haus generell machen? Das ist ja eine Frühstückspension mit 10 Zimmern, mit viel Grund dabei, und wir haben überlegt, was ist denn das, was uns wirklich reizt? Und sind dann drauf gekommen, dass für uns ein queerer Raum am Land das Thema ist. Und da haben wir schon länger dran gebastelt und uns überlegt, ist das überhaupt für uns möglich oder wird das zu schwierig am Land, einen queeren Raum aufzubauen? Und haben uns dann aber viel damit auseinandergesetzt und haben gemerkt, wir werden im Ort als queeres Paar sehr gut angenommen, was für uns sehr überraschend war, und haben dann beschlossen, wir werden ab Herbst 2023 eine queere Herberge aufmachen mit dem illustren Namen Absteige zur bärtigen Therese.
Sehr schön. Ja, überrascht mich auch, dass die Bevölkerung von Drahütten dann gleich gesagt hat, okay, das sind zwei spannende Personen, die nehmen wir gerne in unsere Mitte auf, weil am Land ist man manchmal ja generell ein bisschen restriktiv eingestellt gegen Menschen, die woanders herkommen. Du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Ja, ich wollte vielleicht noch kurz anschließen an das, ist das einerseits, dass da ist das Haus Drahütten, und es geht ja auch stark um die Kulturinitiative, die wir betreiben, die ja nur in dem Haus auch teilweise stattfindet. Nicht nur, weil wir haben uns eben auch entschieden, wir haben auch die Chance und die Kontakte geknüpft, dass wir mehrere Spielstätten sozusagen einerseits in Zwischennutzung, andererseits über die Gemeinde nutzen und bespielen dürfen im Ort. Und unser Kulturprogramm, das wir beziehungsweise unsere Kulturinitiative, die wir jetzt aufgebaut haben über die letzten 3 Jahre, nennt sich angelehnt an den alten Ortsnamen von Drahütten, Sommerfrische Drahütten, nennen wir unsere Kulturinitiative Kulturfrische Drahütten.
Genau, da wollte ich dann gleich nachfragen. Ich wollte vielleicht noch kurz für alle, die so wie ich nicht wirklich wissen, dass Drahütten mehr als ein Dorf in der Nähe von der Weinebene ist, kurz sagen, weil du schon gesagt hast, Itchi, eigentlich große künstlerische Tradition. Alban Berg schrieb hier seine Opern oder zumindest manche davon. Der wahnsinnig tolle Schriftsteller Hans Lebert, den man eigentlich unbedingt gelesen haben muss, aber leider ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, habe ich den Eindruck, schrieb hier Romane. Alma Mahler Werfel war da, hat, glaube ich, performt. Franz Nahauske malte hier, also das ist wirklich ganz spannend, doch sehr übersichtliches Dorf und so eine interessante künstlerische Tradition. War das vorher überregional bekannt und habe es nur ich verschlafen, oder ist das eigentlich tatsächlich ein bisschen in Vergessenheit geraten? Und Anschlussfrage, wie geht Drahütten mit diesem künstlerischen Erbe um, oder seid ihr jetzt da die Ersten, die das wieder kommunizieren?
Also wir nehmen schon an, dass das grundsätzlich eine Geschichte ist, die ein bisschen verschlafen ist. Das ist zwar bekannt gewesen in bestimmten Kreisen, in klassischer Musikkreisen, dass Alban Berg dort komponiert hat, aber das Haus war auch lange Zeit nicht so wirklich offen zugänglich, oder das waren teilweise Ferienwohnungen, aber das wurde jetzt nicht kulturell bespielt. Und das ähnlich ist es mit Hans Lebert. Hans Lebert ist ja eher ein sehr, sehr vergessener Schriftsteller, weil seine Werke ja auch nicht mehr publiziert werden dürfen, leider. Und weil er natürlich sehr kritische Themen anspricht in seinen Werken, die die Landbevölkerung eher verschrecken. Und deswegen ist es auch nicht so bekannt im ländlichen Raum, was er da eigentlich erschaffen hat. Wir haben versucht oder wir sind mittendrin mit unserer Kulturfrische diese Themen aufzugreifen und die kulturelle Vergangenheit von Tarüten wieder zu beleben und den Menschen nahezubringen. Wir haben eine Ausstellung zu Hans Lebert letztes Jahr gemacht mit dem Titel Schweigen. Wir fanden es ziemlich großartig, die Recherche dort dazu zu machen und hatten da tolle Unterstützung von Herrn Professor Ägyptien, der extra angereist ist und hat uns sein ganzes Wissen dargeboten und seine ganzen Sammlungen über Hans Lebert und den ganzen Familienkreis, der da drumherum auch ist.
Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind. Es ist durchaus so, dass es viele Initiativen gegeben hat, dieses Kulturerbe Dreihüttens zu bewahren, unter anderem von Hans Lebert, der sich in den 70er Jahren dafür eingesetzt hat, dass die Alban Bergwiller Alban Bergwiller heißt und als dieses als Baudenkmal unter Denkmalgeschutz gestellt wurde, in Zusammenarbeit mit der damaligen Eigentümerin. Und es ist sicherlich eine Geschichte, die in Wellen geht. Es gab auch einen ganz starken Kulturkreis Dreihütten. Es war eine starke Initiative, die auch zu einer der Hochblüten in den 70er Jahren ganz stark auch auf das kulturelle Erbe Wert gelegt hat und immer wieder versucht hat, mit Publikationen und Veranstaltungen das zu machen. Aber generell muss man sagen, dass Dreihütten, ich würde sagen, zwischen Ende der 90er Jahre bis in die 10er Jahre dieses Jahrtausends grundsätzlich fast vor dem Aussterben preisgegeben war. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, die ich so mitbekommen habe, wo Diskussionen waren, ob die Grundschule geschlossen werden muss, weil insgesamt nur mehr 5 oder 10 Kinder die Schule besuchten. Aber es ist eben so, dass auch im Zuge der Finanzkrise 2008 haben wir das, so wurde uns das erzählt, weil das war vor unserer Zeit, dass junge Familien festgestellt haben, dass es nicht möglich war, sich Wohnraum im Tal zu leisten und dann aber von den Großeltern oder Vorfahren oder Onkeln und Tanten Immobilien in Dreihütten zur Verfügung waren und haben sich so, die leistbar waren, haben sich so wieder angesiedelt. Mittlerweile ist es so, dass wir ganz, ganz viele junge Familien haben, die in Dreihütten leben. Die Volksschule Dreihütten hat im Oktober gepostet, dass sie für das Schuljahr 2023/24 keine Plätze mehr haben, sondern über 15 Anmeldungen zu viel, weil mittlerweile auch die jungen Familien sich das wünschen, dass ihre Kinder am Waldrand zur Schule gehen und nicht in der Stadt. Also da hat sich auch ein allgemeiner kultureller Wandel vollzogen und es ist eine Verjüngung in der Dorfbevölkerung, die stattgefunden hat, die auch überhaupt jetzt, sage ich jetzt mal, der Nährboden auch für unsere kulturelle Arbeit ist, dass es da auch ein Bedürfnis danach gibt.
Erzähl's einmal ein bisschen, was finde ich denn in der Casa Dondolo und was ist denn heuer in der Sommerfrische zu erleben? Wie immer ihr das aufteilen wollt.
Hier müssen wir vielleicht eine Korrektur anbringen. Also Casa Tondolo gibt es nicht mehr.
Okay, achso, ihr habt die Absteige jetzt
quasi. Der bärtigen Therese.
Okay, ja.
Und die Veranstaltung ist Almfrische.
Okay. Mhm.
Genau.
Also gut, dann wiederhole ich meine Frage. Was passiert denn in der Absteige im Jahr 2023 und was wird denn bei der Almfrische so passieren?
Also in der Absteige zur bärtigen Therese wird es eine Ausstellung geben vom KünstlerInnenpaar Pabuco aus Steins. Da haben wir in den letzten Wochen dran gearbeitet, die ganze Fassade des Hauses mit einem Wandbild zu bekleben. Und auch im Haus befindet sich ein riesiges Wandbild von dem KünstlerInnenpaar Pabuco. Und das wird dort zu sehen sein. Dann gibt es natürlich Rauminstallationen von uns beiden, die wir bereits dort installiert haben in den letzten Jahren. wo man hindurchlaufen kann. Und
es wird etliche Bilder aus unserer bildnerischen Arbeit und unserer performativen Arbeit zu sehen geben. Und wir werden in einen Probebetrieb gehen, wo man auch Speisen, Getränke vor Ort konsumieren kann und sich das den Status quo mal ansehen. Und nach der Almfrische werden wir wieder in einen Frühlingsschlaf zurückkehren und dann unseren Fokus auf die weitere Transformation des Hauses setzen, um dann im Herbst in einen Vollbetrieb zu gehen.
Jetzt müssen wir eher mal auf eure Arbeit kommen. Die ist natürlich sehr spannend, weil sie vielleicht so an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design sich bewegt. Ihr seid jetzt auch aktuell gerade beim Designmonat in Graz recht stark engagiert. Und ihr habt schon die Merkur erwähnt in der CVH, wie wir Grazer und Grazerinnen sagen, also in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße. Was kann ich denn da sehen, vor allem wenn ich jetzt nicht Teil des Unternehmens bin? Wie erlebe ich denn eure Arbeit dort und wie war das generell? Was war das Projekt? Was habt ihr dort getan?
In dem Projekt Merkur Campus ist es so, dass wir als künstlerische Leitung agiert haben, schon zu Beginn des Bauprozesses. Und wir haben schon im Beginn, im ganzen Bauprozess fotografiert und das Gebäude als Rauminstallation sozusagen begriffen oder als Rohbau, als künstlerischer Ort. Und diese Fotografien, die dort am Anfang entstanden sind, haben wir in die Gestaltung des Gebäudes wieder mit eingebunden. Und die kann man teilweise auch öffentlich sehen. Wenn man in den Merkur Campus hineingeht, ist unten ein Kaffeebereich, eine Bäckerei und dort sind Rauminstallationen von uns zum Thema Sport, wo wir historische Sportobjekte gesammelt haben, die inszeniert haben im Raum und es sind auch einige Tapeten zu sehen, die wir über den Rohbau gestaltet haben. Des Weiteren gibt es im Merkur Campus unten im Erdgeschoss ein Fitnessstudio und das Fitnessstudio ist auch von uns gestaltet und da kann man reingucken schon, weil es innen drin hauptsächlich aus Glas ist die Innenfassade und die Außenfassade so und das kann man sich auch allgemein anschauen und den ganzen Gartenbereich, den wir gestaltet haben. Das ist immer zugänglich zu den Öffnungszeiten, den normalen und man sieht auch ein großes Wandkunstwerk von uns aus historischen Fliesen. Die sind aus der Kapuzinerkirche in Wien. Ein Originalboden von 1904, glaube ich, von Willroy und Boch. Und da haben wir ein Wandkunstwerk gemacht. Warum haben wir das gemacht? Weil wir den Ansatz haben, dass über Kunst und Kultur eine ganz andere Firmenphilosophie entstehen kann. Wenn man Menschen in diese Kunstproduktion einbezieht und wenn man ihren Arbeitsraum künstlerisch gestaltet, wenn man nicht nur funktional denkt, auch funktional, weil das ist ja auch wichtig, aber den Arbeitsplatz und die Umgebung als Erfahrung, als etwas Wohlfühlendes, etwas, wo man sich auch ein bisschen identifizieren kann oder auch zum Nachdenken anregt. Also so beides, es kommt auf den Prozess an, den wir machen. Also unser Ansatz ist ein Ansatz, mit den Menschen dort zu arbeiten, für den der Raum gestaltet wird und einen künstlerischen Blick auf die Gestaltung zu haben.
Sehr, sehr theoretisch, vielleicht ein bisschen praktisch. Also wir haben grundsätzlich auch den ganzen Bauprozess und Transformationsprozess begleitet in einer Serie von Workshops mit einer Gruppe von Mitarbeitern, die dann als Multiplikatoren die ganzen Prozesse, die wir moderiert haben, wieder in das Unternehmen getragen haben, um auch dem Prozess der Übersiedlung eine Gestaltung zu geben. Auch diesen Prozess haben wir mitgestaltet bis hin zur Übersiedlung, die leider dann nicht so stattgefunden hat, wie wir uns das gewünscht haben, weil die dann mitten in die Pandemie gefallen ist und die Menschen mussten dann von ihrem alten Arbeitsplatz ins Homeoffice und sind dann vom Homeoffice ins neue Büro gekommen, was uns auch, aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, hätte uns nichts Besseres passieren können, was die Akzeptanz des neuen Büros betrifft, weil das Feedback war so dermaßen überbordend danach, weil sich die Menschen sich so gefreut haben, wieder ins Büro gehen zu dürfen, was auch keine alltägliche Situation ist.
Naja, also ich hätte mir die Übersiedlungsinszenierung wäre schon toll gewesen. Wir wären eigentlich, hätten wir eine Straßenbahninszenierung gemacht und die Mitarbeiterin vom alten Gebäude in die Straßenbahn und dann aus der Straßenbahn wieder raus im neuen Gebäude, dass sie ankommen und werden dort abgeholt und auf ihre Etage begleitet, so wie eine kleine Reise. Und das hätte ich mir sehr schön vorgestellt.
Sie hätten ja gar nicht fahren müssen mit der Straßenbahn, weil das alte Gebäude war ja gleich daneben, oder?
Nein, das alte Gebäude ist am Radetzky-Spitz.
Okay. Und dort war das, ja, okay.
Das ehemalige Haus der Kaufmannschaft war seit über 100 Jahren das Hauptquartier der Merkur. Und von dort sind sie eben drei Stationen mit der Straßenbahn Richtung Liebenau hinausgesiedelt.
Ich habe schon gemerkt, bei euch tut sich so viel und kontinuierlich so viel, dass meine Recherchen gar nicht mehr tagesaktuell sein können. Aber wir werden das jetzt noch einmal challengen. Gefunden habe ich in der Recherche die Self-Sightseeing Company. Gibt es die noch?
Das ist unsere Firma, ja.
Sehr gut, da bin ich jetzt ein bisschen froh. Also die Plattform für eure künstlerischen und designerischen Tätigkeiten oder so. Oder das war jetzt schon wieder nicht mehr so besonders.
Also, um jetzt darauf, da schließen wir an, was du vorhin gesagt hast, dass wir an der Schnittstelle zwischen Kunst und Design arbeiten und man das in vielen Situationen gar nicht trennen kann. Weil es ist für uns ist Design künstlerisch und die Kunst steckt auch ganz tief im Design drinnen. Und weil selbst wenn wir eine performative Arbeit oder eine Ausstellung machen, machen wir dann das gesamte Eventdesign, das Ausstellungsdesign, das Grafikdesign und so weiter. Aber generell ist die Self-Setting Company ist unsere Designagentur, die für Interior Design, Kommunikationsdesign, Begleitung zuständig ist und kommt aber aus unserer kulturellen Arbeit heraus. Wir haben das nur jetzt auch begonnen zu trennen, damit die Kommunikation leichter wird. Mhm.
Und dieser Aufteilungsprozess ist gerade im vollen Gange und das kannst du gar nicht gewusst haben, weil es gerade noch, weil es noch gar nicht alles auch online ist. Das wird gerade alles umgestaltet. Und eben die Aufteilung zur Kulturfrische, wo unsere aktuellen Kulturprojekte dann zu finden sind und die Designprojekte eher bei der Self-Sightseeing Company.
Aber erzähl's mir vielleicht, auch wenn das jetzt Kunstfunken heißt, erzähl's mir trotzdem kurz, was macht denn die Company jetzt aktuell oder im Rest des Jahres 2023? Habt ihr da Projekte, die ihr gerade bearbeitet?
Wir fahren gerade heute zu einem Projekt, das wir gestalten in Graz. Das ist ein Büroprojekt, das sich bald im Abschluss befindet, aber da kannst du mehr zu erzählen.
Das ist für die Firma ERM Systems, ein Grazer Familienunternehmen, die sind spezialisiert für Gebäudetechnik und eben für intelligente Gebäudetechnik für Großgebäude wie Krankenhäuser, Universitäten, und die sind an uns herangetreten und haben gesagt, sie würden gerne ihren Firmenstandort entsprechend ihrer Firmenphilosophie, die eben auch heißt Brains for Buildings, gestaltet haben, um auch ihre eigene Innovativität in Gebäude abzubilden und gleichzeitig auch eben einen Prozess mit den Mitarbeitern und einer künstlerisch gestalteten Umgebung eingehen, weil sie selbst in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass Kunst im Unternehmen ihr Unternehmen unermesslich bereichert hat, und deswegen haben sie sich gewünscht, dass wir da die Neugestaltung übernehmen. Es besteht aus einem Neubau und einem bereits bestehenden Gebäude, und wir haben mit dem Neubau begonnen und haben jetzt in einem Prozess, der ganz einzigartig war, worauf sich die Auftraggeber eingelassen haben, dass wir dort mit einem Tischler gemeinsam sämtliche alte Möbel zerschnitten haben und nach unseren Entwürfen neu zusammengestellt haben und so einen komplett neuen Bürostandard entwickelt haben, der aber zu knapp 90% aus alten Büromöbeln gefertigt ist. Und das Ganze eingebettet in eine künstlerisch gestaltete Umgebung mit einer eigenen Tapetenkollektion und Stoffkollektion, wo die eben den Rahmen für das Ganze bildet.
Genau.
Sehr spannend, ja.
Die Tapeten- und Stoffkollektion hat sich so entwickelt, dass wir alte Geräte aus der Firma genommen haben, die fotografiert haben und verändert haben und uns mit der Geschichte der Programmiersprache beschäftigt haben. Und da gibt es verschiedene Vorreiter oder Entwickler, die Programmiersprache immer wieder weiterentwickelt haben, und die sind in den Tapetenjusés auch verarbeitet. Also wir haben auch da versucht, wie bei Merco Campus, auf den Raum und auf die Geschichte des Unternehmens einzugehen und das in unsere künstlerische Arbeit wieder mit einfließen zu lassen.
Da hört man ja jetzt sehr viele Arbeitsbereiche, da hört man Recherche, da hört man Fotografie, da hört man dann gegen Ende hin Performance. Wie ist bei euch die Arbeitsaufteilung, falls ihr darüber sprechen wollt? Gibt es so Themenfelder, die der eine oder der andere dann eher bearbeitet, oder macht ihr wirklich alles ständig gemeinsam? Wie ist das?
Also grundsätzlich hat jeder seine Stärken, würde ich mal sagen. Und wir wissen um die Stärken des anderen und versuchen das dann zusammenzuführen und dann wiederum so auszuarbeiten. Beziehungsweise kann man das auch so wie unser Gespräch hier auch sehen, dass dann man gibt es dann weiter und bekommt es wieder zurück und so entstehen dann auch die Arbeiten.
Genau, in dem Fall ist es so, ich mache sehr gerne Recherchearbeit und Forschungsarbeit zu bestimmten Themen, bereite die ein bisschen vor und der Io setzt sich dann mit der grafischen und künstlerischen Umsetzung setzt er sich dann da um. Und das diskutieren wir aber immer. Das heißt, wir arbeiten permanent zusammen, also wir leben ja zusammen, wir arbeiten zusammen, wir erschaffen Kunst zusammen, haben gemeinsam eine Firma. Also unser Leben an sich betrachten wir selber auch als Kunstprojekt, weil wir uns täglich gleich anziehen. Und das machen wir jetzt seit über 4 Jahren. Um diese künstlerische Praxis auch zu visualisieren, also auch nach außen zu bringen. Das ist uns wichtig geworden, aber aus einer performativen Praxis heraus. Wir haben am Anfang uns zu Performance-Events gleich angezogen und haben dann agiert und haben dann gemerkt, aber dass wenn wir als Designerinnen im Alltag auftreten, das eigentlich eine Alltagsperformance ist und wir uns eigentlich täglich gleich anziehen müssten. Und das ist jetzt mittlerweile so weit, dass wir auch, wenn niemand sonst im Haus ist, sind wir auch gleich angezogen.
Gut, dass du das ansprichst, weil ich wollte fragen und habe mir gedacht, hoffentlich wird das jetzt irgendwie nicht die Fragestellung banal. Es ist überhaupt nicht banal, weil euch die Leute natürlich ganz stark so wahrnehmen. Also ich habe im Vorfeld einer Kollegin gesagt, wen ich jetzt interviewe, und dann sie hat euch eh gesehen beim Designmonat, und da war schon völlig klar, dass ihr natürlich aus der Masse immer rausstecht. Banale Frage habe ich schon, wer sucht da das Outfit aus? Abwechselnd, oder wie viel Outfit kann ich mir da überhaupt vorstellen? Also wie viele Tage des Jahres sind da abgedeckt? Müsst ihr dann in der Früh mal abstimmen, oder wie funktioniert das?
Also im Moment sind unsere Outfits im absoluten Chaos, weil wir im Haus umgezogen sind oben in den Dachboden. Das heißt, es ist jetzt alles mehr oder weniger verpackt und fliegt überall rum. Und wir bauen die Schränke gerade erst wieder auf, um das noch mehr zu optimieren. Wir haben ganz unterschiedliche Outfits von Jogginghosen über aufwendige Kostüme bis zu Anzügen, wie wir jetzt gerade anhaben. Und wir suchen das gemeinsam aus, je nach dem, was am Tag passieren soll, und ziehen uns dann auch öfters um, weil wir verschiedene Termine haben und dann passt es nicht. Und Oft ist es auch einfach so, wer zuerst duschen geht, der hat der andere Zeit, ein bisschen zu gucken, was man anzieht. Und dann kann man ab und zu diskutieren man dann noch, wenn man nicht so in der Stimmung ist, das passt jetzt dann nicht, dann muss man wieder was anderes raussuchen. Aber durch diese tägliche Praxis haben wir dann eine ganz gute Routine entwickelt.
Wir haben, würde ich sagen, 2 Schrankräume voll mit Kleidung. In unterschiedlicher Kombination sicherlich für jeden Tag des Jahres und auch für jede Jahreszeit natürlich, weil es war am Anfang ganz spannend, wie wir damit begonnen haben, haben wir uns über das Ausmaß, dass das haben kann, noch konnten wir gar nicht so abschätzen, weil er hat im Winter begonnen und dann mussten wir mal Winterkleidung und dann irgendwie war der Winter vorbei und dann haben wir gemerkt, jetzt braucht's Frühlingskleidung und dann braucht Sommerkleidung, dann braucht es Herbstkleidung und dann geht es wieder von vorne los und will man nicht immer das Gleiche anziehen. Also, genau. Also es wächst und wächst und ist mittlerweile hat es ein großes Ausmaß angenommen. Vor allem, weil wir auch, wenn wir dann wirklich öffentliche Auftritte haben, unser Auftreten ganz gern variieren und wo wir noch nicht sind, was oder nur teilweise sind, ist, dass wir wirklich unsere eigenen Kleidungsstücke entwerfen und machen lassen, haben wir letztes Jahr begonnen für unser Programm in Dreihütten und auch in Graz, dass wir so Anzüge schneidern haben lassen aus alten Vorhängen, die wir im Haus von der Oma gefunden haben, um ein bisschen so an das Nachhaltigkeitsthema auch irgendwie reinzubringen, nicht immer nur neue Kleidung, sondern eben alte Kleidung auch zu transformieren. Und wenn wir noch viel mehr Zeit hätten, würden wir das noch stärker forcieren, aber das geht sich halt momentan noch nicht aus.
Ja, ich habe mir eben gedacht, ein bisschen, wie ich das erste Mal bei euch mitgekriegt habe, es ist quasi eine Fortführung von dem, was Gilbert und George gemacht haben. Die waren, glaube ich, immer sehr, also abgesehen davon, dass sie beide halt gleich ausgeschaut haben vom Outfit, aber das war halt eine sehr enge Frequenz, auf der sie gesendet haben. Ne? Sie waren immer super seriös. Ich kenne zumindest keine Fotos, die was anderes. Bei euch ist das natürlich viel spannender, weil ich habe jetzt schon einfach so viele verschiedene Outfits gesehen. Und das ist natürlich interessant, wenn ihr darauf reagieren könnt, was ihr da tut. Und man sieht eben, also ich habe bei der Kulturstrategie des Landes, gibt es ja Fotos von euch, wo ihr sehr, sehr schön bunt da seid beim Treffen und so. Also das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. An der Stelle vielleicht noch ein kurzes Name-Dropping. Es gibt einen Grazer Architekten, den Herrn Weichelbauer, den möchte ich an der Stelle erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr den so viel kennt. Der hat das eigentlich von einer soziologischen Perspektive und der hat versucht, eigentlich sich möglichst hässlich zu kleiden und hat dann gesagt, sein Problem ist, dass er sich an diese hässlichen Anzüge, die er sich da übers Internet bestellt, gewöhnt und dann findet er sie nicht mehr hässlich. Also er unterrichtet an der Ortweinschule, alle Leute aus der Ortweinschule, die mir jetzt gerade zuhören, werden ihn erkennen. Schon ein spannendes Projekt, weil er zum Beispiel dann halt Anzüge hat, die haben ausgeschaut, als wenn sie weiß wären mit Blutspritzern und so. Das macht bei der Matura schon was her. Ja, finde ich spannend, was ihr da generell macht, muss ich sagen, in einem Winkel, der viel Kunst und Kultur natürlich brauchen kann. Aber ihr seid sicher auch oft in Graz. Ich freue mich schon, jetzt wo ich ein bisschen kenne, euch ein bisschen zu verfolgen in den nächsten Monaten. Wünsche euch sehr viel Erfolg für eure nächsten Projekte. Danke sehr, dass ihr gekommen seid. Und dürftet noch jeden grüßen oder auch nicht, aber auf jeden Fall herzlichen Dank und viel Erfolg mit eurer Almfrische. Die werden unsere Hörer und Hörerinnen jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil der wird bis Ende Mai laufen, denke ich. Aber man wird von euch noch viel hören und sehen. Danke.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Sehr gern. Schönen Tag an alle Hörer und Hörerinnen auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn auf den üblichen Podcast-Plattformen. Abonniert vielleicht auch den Newsletter des Landes Steiermark. Dann seid ihr informiert über neue Folgen. Ja, schönen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.